Also erstmal bin ich keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzeswillen. Insofern müssen wir erstmal definieren, was wollen wir denn erreichen. Also ein Gesetz zu machen, wenn Sie glücklich sind, dass wir nur ein Gesetz machen, wäre mir persönlich zu wenig. Das Ziel ist, dass die Bürgerinnen und Bürger, die bei ernährungsbedingten Krankheiten, die eben nicht, also die nur ernährungsbedingt, in Anführungsstrichen ernährungsbedingte Krankheiten, die wir hier feststellen, Kinder mit Altersdiabetes, wir sehen Übergewicht nimmt zu, ernährungsbedingt Übergewicht. Und Ziel muss sein, eben nicht einfach ein Gesetz zu machen, damit ich ein Gesetz gemacht habe, sondern mein Ziel ist, dass das Nahrungsmittelangebot zum Alltag passt, dass wir nicht an einem runden Tisch irgendwas entscheiden. Ich könnte Ihnen gerne ein Gesetz machen, 50% Zuckerreduktion. Sie würden mich feiern, aber es wird keinen interessieren draußen, weil der Bürger nicht danach greifen würde.
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Julia Klöckner und Professor Manfred Güllner vom Forsa-Institut bei uns. Sie stellen uns beide den Ernährungsreport für das Jahr 2019 vor.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ministerin Klöckner beginnt und dann Herr Güllner. Bitte, Frau Klöckner.
Dankeschön. Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes, ein gelingendes, gesundes neues Jahr 2019. Und wie Sie das gewohnt sind, das Jahr beginnt meist bei unserem Ressort nicht nur mit der Internationalen Grünen Woche in dem Januar, sondern auch mit dem Ernährungsbericht. Und diesen Ernährungsbericht lassen wir jährlich erheben. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Güllner mit dabei ist, der ja nachher noch einiges auch zur Erhebung und zur Methodik auch sagen wird. Und das Interessante ist natürlich auch, den Verlauf und Vergleiche zu sehen. Wie ist Deutschland oder wie will Deutschland essen? Das will ich einfach vorab sagen, dass es in der Tat darum geht, bei diesen Umfragen die Bevölkerung zu fragen, welche Erwartungen an Ernährung sie hat, und wir auch abfragen, wie sie essen, ob sie es dann tun. Also die Verhaltensebene, die können wir natürlich so in einem solchen Bericht nicht direkt widerspiegeln. Da müsste man noch mal tiefer einsteigen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Das ist eine Weisheit, die Sie kennen, die wir alle kennen. Und Sie wissen, vor Jahresende hat Essen eine große Rolle gespielt. Vom Fest her gab es viele Rezeptvorschläge. Und zu Beginn eines neuen Jahres gibt es in vielen Publikumszeitschriften dann Vorschläge, wie man das Ganze wieder runterbekommt. Also das Thema Essen und Trinken beschäftigt uns alle. Wir haben auch rund 80 Millionen Experten, wenn es ums Essen und Trinken geht, weil wir alle, weil es zum Alltag gehört, weil es ein Lebensthema ist, weil wir alle nahezu tägliche Seiten, man fastet oder, also ich spreche jetzt hier in Deutschland, wir müssen in Deutschland nicht Hunger leiden, wenngleich in Klammern, das will ich auch sagen, ist eine traurige Statistik, gibt es 821 Millionen Menschen auf dieser Welt Hunger leiden müssen. Wir haben uns fokussiert auf Deutschland und deshalb dieses Thema, wie ist unsere Bevölkerung? Das interessiert mich als Ernährungsministerin, wie unsere Bevölkerung ist, was wir auch aus den Erwartungen ableiten für unsere Politik. Warum machen wir das jedes Jahr? Mit dem Ernährungsreport sind wir sehr nah dran am Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger. Und mit dieser jährlichen repräsentativen Umfrage erfahren wir Erwartungen, aber auch Vorlieben, Ess- und Einkaufsgewohnheiten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und wir sehen auch, wie das Essverhalten sich mit einer veränderten Arbeitswelt auch verändert. Interessant ist dann auch immer, wenn man sieht, das Ess- und Erwartungsverhalten von Männern und Frauen, aber auch wenn man nach dem Alter zum Beispiel einteilt. Wir wollten wissen, was bei den Menschen täglich auf den Tisch kommt oder in die Brotbox kommt, welche Rolle Preis und Kalorien spielen und ob sich auch das Essverhalten im Alter ändert. Also wenn man mehr Zeit hat, ob man dann mehr selbst kocht oder dann doch die Gewohnheiten beibehält, nämlich bei Fertiggerichten bleibt. Wir sehen, dass Fertiggerichte die Nachfrage zugenommen hat, und wir sehen auch bei der Umfrage, dass den Bürgern unter anderem eines auch sehr wichtig ist, dass es einfach sein muss, dass es schnell gehen muss bei der Zubereitung der Speisen, also dass der Griff nach Fertiggerichten oder teils vorverarbeiteten Gerichten nicht rückläufig ist, sondern im Trend liegt. Und das hat natürlich dann auch etwas zu tun mit einer politischen Maßnahme, die ich noch vor Weihnachten ins Kabinett eingebracht habe. Das ist unsere Reduktions- und Innovationsstrategie, die sich auf die Fertiggerichte bezieht. Und insofern steige ich auch gleich ein und möchte vorab in die Fakten ein, aber möchte vorab noch sagen, auch das vermehrte Außerhausessen oder vermehrte Nutzung von Kantinen. Wenn wir dort Entwicklungen sehen, heißt das für uns in der Politik natürlich auch eines. Wer auf Kantinen essen, und das ergibt sich hier, also es hält sich etwa die Waage, dass Bürger etwa zu gleichen Teilen ins Restaurant gehen und zu gleichen Teilen etwa Kantinen nutzen. Jetzt muss man sagen, wenn Sie ins Restaurant gehen, haben Sie eine größere Auswahl, als wenn Sie in der Regel die naheliegende Kantine nutzen. Und die Kantine hat auch noch mal ein anderes Preisangebot. Was heißt das für uns als Politik, als Ernährungsministerium? Dass wir es wie bei der Kita und wie bei der Schule auch im Blick haben bei den Kantinen, dass die sogenannten DGE-Standards, die Standards auch unserer Gesellschaft für Ernährung immer stärker auch Eingang finden. Und darauf komme ich nachher zu sprechen. Warum mache ich das? Warum machen wir das? Mein Ziel ist, dass die gesunde Wahl zur leichten Wahl für unsere Bürgerinnen und Bürger wird bei der Ernährung. Ganz gleich, wie sie leben, arbeiten und ihre Nahrungsaufnahme integrieren in den Alltag. Ich höre immer wieder, es ist so bedauerlich, früher hätte man doch mehr gekocht, man hätte mehr gewusst, wo das, die Nahrungsmittel herkommen. Das kann Politik bedauern, aber wichtig ist, dass wir die Realität wahrnehmen, wie der Alltag der Bürgerinnen und Bürger ist und dass wir dort eben die gesunde Wahl zur leichten Wahl, dass wir helfen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse des Ernährungsreportes 2019? Sie haben den, glaube ich, auch vor sich liegen können. Ich glaube, Sie haben es, oder? Oder kriegen ihn? Doch, einige haben es, andere haben es nicht. Dann unsere Pressestelle hat sie und dann kriegen wir das hin. Nein, ich mache jetzt hier nicht die Pavlovsche Nummer, dass Sie die fotografieren, machen wir am Schluss. Mit dieser Umfrage haben wir folgende zwei, finde ich, ganz wichtige, eindeutige Daten, die nicht überraschen, aber ich finde sie interessant, weil sie in der Zustimmungsrate so deutlich sind. 99% sagen, unabhängig von allem, ihnen ist am allerwichtigsten beim Essen, dass es schmeckt. Das mag jetzt banal klingen, ist aber insofern wichtig und interessant, bei jeder Theorie, wenn es darum geht, dass das Essen gesund sein soll, dass zum Beispiel Zucker, Fette, Kalorien reduziert werden, dass wir alle gerne theoretisch einen Plan machen können, was gesund ist, aber am Ende wird es alles nichts bringen, wenn es nicht schmeckt und dann Nahrungsmittel zu Ladenhüter werden und Politik an dem Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger vorbei etwas anbietet. Und deshalb ist auch unsere Innovations- und Reduktionsstrategie genau diesen Schritt gegangen, dass wir mit dem Geschmack der Bürger mitgehen und nicht von heute auf morgen zum Beispiel gesetzlich vorschreiben, Zucker um 50% zu reduzieren, was einige Gruppierungen vorgeschlagen haben. Das würde am Ende an den Verbrauchern vorbeigehen. Sie würden dann nicht mehr nach diesen Produkten greifen. 99%. Dann haben wir eine andere Zahl. 91% sagen, das Essen muss gesund sein. Jetzt wissen wir auch, dass Schmecken und Gesundsein nicht immer automatisch das Gleiche sind. Und wenn man beides zusammenbekommt, umso besser. Wir alle wissen, Zucker oder Fett sind auch Geschmacksträger. Anteil von Zucker oder Fett in einem Produkt von heute auf morgen radikal zu reduzieren, mag das Essen zwar gesünder, aber nicht automatisch schmackhafter machen. Und zwei Punkte will ich deshalb auch politisch sagen. Sie wissen, das ist der Ansatz von mir auch als Ernährungsministerin, ist eben Vielfalt zu erhalten. Auch das hat unsere Umfrage ergeben, dass Verbraucher sehr viel Wert auf Vielfalt und Auswahl legen. Und mein Ansinnen ist eben nicht eine Einheitsrezeptur vorzusetzen, sondern die Produkt- und Geschmacksvielfalt zu erhalten, aber gleichzeitig es zu erreichen, dass in den Fertigprodukten weniger Zucker, Fette und Salze helfen können, durch Übergewicht und diabetesbedingte Krankheiten, also diese Krankheiten vorzubeugen. Das heißt, wir wollen eine gesunde Ernährung, die auch schmeckt. Und es ist vielleicht leichter gesagt als getan, aber dazu brauchen wir auch die Wissenschaft, Forschung und Innovation. Die Frage nach der täglichen Ernährung hat uns gezeigt, Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich abwechslungsreiche Ernährung. 71% essen täglich Obst und Gemüse. Auffällig, dass die Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern mehr Obst und Gemüse essen täglich als im westdeutschen Teil. 64% unserer Bundesbürger nehmen täglich Milchprodukte zu sich. Fleisch- und Wurstwaren kommen lediglich bei 28% jeden Tag auf den Tisch. Auffällig ist auch folgende Zahl, wenn es um das Thema vegan oder vegetarisch geht. Das Thema vegan und vegetarisch bei den Anfragen, auch Journalistenanfragen bei uns im Haus, diese Anfragen haben enorm zugenommen, beschäftigen enorm auch Blogs, Foodblogs im Internet. Aber de facto hat es nicht so viel mit dem Alltag der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Rein vegetarisch oder vegan ernähren sich nur 6% unserer Bevölkerung und vegan 1%. Weiteres Erkenntnis, 84% der Befragten sind dafür, dass Fertigprodukte weniger Zucker zugesetzt bekommen. Aber sie legen auch Wert darauf, also es sind nur 7%, die diese Zuckerreduktion durch künstliche Süßstoffe ausgeglichen sehen möchten. Und das gibt uns auch wiederum Rückenwind für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie, die Gesamtkalorienzahl zu reduzieren. Und wir setzen jetzt auf eine Forschung, und ich hoffe, dass der Durchbruch bald kommt, sieht gut aus, dass wir aus der Zuckerrübe einen kalorienarmen Zucker, der kristalline Eigenschaften hat, es geht um Zellulose und Allulose, extrahieren können, der kalorienarm ist, also eben kein künstlicher Süßstoff ist. Wie und wo wird gegessen? Der Ernährungsreport zeigt, 40% der Befragten kocht täglich zu Hause und 37% immerhin 2 bis 3 Mal die Woche. Etwa der Hälfte der Befragten ist es sehr wichtig oder wichtig, dass, wie ich vorhin sagte, dass das Essen einfach und schnell zubereitet wird. Und wir haben auch gefragt, das erste Mal, es sind einige Fragen dabei, die das erste Mal gestellt worden sind und deshalb eben nicht verglichen werden können mit Ergebnissen von vorherigen Befragungen. Wir haben das erste Mal gefragt, wo und wie wird gegessen? Es kam heraus, dass Restaurants und Kantinen, wie ich schon mal erwähnt habe, genauso häufig besucht werden etwa. So wird mindestens einmal pro Woche von 14% der Frauen und 24% der Männer das Restaurant besucht und die Kantine 13% der Frauen und 25% der Männer. Auswärtsessen ist im Trend, aber ich will deutlich sagen, was auch im Trend liegt, ist die Ernährungsbildung. 95% der Befragten geben uns recht, dass man Kinder die Grundlagen für gute, für gesunde Ernährung bereits in der Kita oder in der Grundschule mitgeben sollte. Und das ist ein Auftrag, den wir bereits angenommen haben, auch in unserem Ministerium. Wir haben ausgebaut unsere Schul- und Kita-Vernetzungsstellen und nachgewiesen, dort, wo Kita-Leitungen, wo Schulleitungen mit uns zusammenarbeiten, wo wir eben die sogenannten DGE-Standards, die Sie kennen, implementieren, was nicht mehr kosten muss, dass dort auch am Ende auf Dauer ein gesünderes Essen auch angeboten wird. Aber wie sieht es dann im Ruhestand aus? Wir reden von den Jungen. Wie sieht es aus, wenn man im Ruhestand ist und vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat? Kennt man aus dem eigenen Erleben der Familie, mit dem Alter ändern sich auch Essgewohnheiten. Das Schöne ist, 52% der Rentnerinnen und Rentner nehmen sich mehr Zeit zum Essen. Das sollte, glaube ich, auch unser aller Ziel sein. Interessant ist aber auch, dass ungefähr genauso viele Rentner, nämlich 54%, zu Fertiggerichten greifen wie Menschen im Berufsleben, obwohl sie zu Hause mehr Zeit haben. Vielleicht ist es das Gelernte und Gewohnte. Fertiggerichte sind also nicht nur die Wahl der jüngeren, berufstätigen Bevölkerung, wo es immer schnell gehen muss, sondern auch bei Älteren. Jetzt kommt die Fragestellung, vertraut unsere Bevölkerung in die Sicherheit der Lebensmittel? Wir wollten wissen, wie das aus dem Blickwinkel der Verbraucher ist. Noch nie waren unsere Lebensmittel in Deutschland so sicher, aber sehen das auch die Verbraucher so. Ja, aber, und da kann Herr Büllner sicherlich auch in der Erfahrung etwas sagen im Vergleich, 3/4 der Befragten sagen, ja, die Lebensmittel sind sicher, aber es hat auch was mit Glaubwürdigkeit der Industrie zu tun. Gütesiegel sind wichtig unserer Bevölkerung. Wir haben gefragt, worauf würden Sie mehr noch achten beim Kaufen? Das ist das Biosiegel. 50% der Befragten achten darauf. Aber auch das Thema Fair Trade. Oder also unter welchen Bedingungen Lebensmittel auch produziert worden sind. Oder das Thema Tierwohl spielt für die Befragten eine Rolle. Und was mich auch sehr freut, ist bei der Nachfrage, ob die Bevölkerung ein offizielles, das heißt ein staatliches Tierwohlkennzeichen unterstützen, das verlässlich Auskunft darüber gibt, ob der Standard für das Tierwohl über dem gesetzlichen liegt. Da liegt die Zustimmungsrate bei über 80% der Bevölkerung. Und das ist etwas anderes, ein gesetzliches, öffentliches Kennzeichen als ein Kennzeichen des Handels oder ein Haltungskennzeichen. Haltung gibt den Ist-Zustand wieder. Und unser in Arbeit befindliches Tierwohlkennzeichen ist ein Anreiz für mehr Tierwohl. Jetzt will ich kurz noch etwas sagen, wie die Verbraucher sich informieren oder was ihnen wichtig ist bei ihrem Konsum oder bei ihren Ess- und Trinkgewohnheiten. Was immer bleibt, ist die Kommunikation mit dem anderen oder mit der anderen, Internet hin oder her. 70% der Befragten nutzen aber ganz klar die Angaben der Hersteller, deshalb ist Glaubwürdigkeit wichtig, aber 78% ziehen das Gespräch mit Freunden und Familie vor, also Erfahrungsaustausch. Und unabhängige Institutionen oder auch was der Staat sagt, dem werden immerhin 44% Vertrauen entgegengebracht. Was soll auf den Verpackungen stehen? Sie wissen, es gibt gesetzlich vorgeschriebene Angaben, aber auch freiwillige Angaben zu Inhaltszusatzhilfsstoffen. Das können wir gerne auf Nachfrage nachher machen, weil ich es nicht verlängern möchte. Deutlich gestiegen ist die Zahl derer, die angeben, dass ihnen differenzierte Nährwertangaben wichtig sind auf den Verpackungen. Also die Nährwertangaben, weil es auch spezifische Interessen gibt. Das heißt eben nicht einfach nur schlichte Simplifizierungen. 16%, das ist diese Frage, haben wir das erste Mal gestellt, deshalb können wir auch keinen Vergleich geben. 16% geben an, geben selbst an, dass sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Nahrungsmittelallergie haben. Und das ist deshalb für uns ganz interessant, weil es Überlegungen gibt, auch politischer Art, ob wir die Angaben zu Allergenstoffen und zu weiterführenden spezifischen Interessenten oder in Interessensgebieten digital anbieten und dort dann eben noch mehr Informationen haben. Lassen Sie mich noch kurz dazu kommen, dass bei den freiwilligen Angaben ganz hoch im Ranking ist, was man sich wünscht, eine Angabe zur artgerechten Tierhaltung und zur umweltgerechten Produktion. Lieferservice werden in Anspruch genommen, in der Stadt mehr als auf dem Land. Ich glaube, da muss man jetzt nicht viel dazu sagen. Aber lassen Sie mich politisch noch einen Aspekt oder zwei Aspekte sind es nennen. Es geht um die Ernährung der Weltbevölkerung. Das ist vielen klar und auch bewusst, dass es mit steigender Weltbevölkerung auch eine Herausforderung gibt, wie produziert wird. Und deshalb haben wir auch die Frage nach der Landwirtschaft in Deutschland gestellt, wie produziert wird. Und 84% der Befragten sehen die Reduzierung des Lebensmittelabfalls als einen geeigneten Beitrag, die steigende Weltbevölkerung zu ernähren, aus folgendem Grund, um Ressourcen zu schonen. 74% nennen dazu die Reduzierung des Fleischkonsums und 22% der Frauen und sage und schreibe 40% der Männer sind bereit, anstatt Fleisch auch grillen zu grillen. Das ist die Frage nach dem Insektenkonsum. Das ist noch nicht sehr ausgeprägt, sondern da geht es um Erwartungen und nicht das, was bereits eben ist. Und wir haben auch gesehen, dass am Ende die Erwartung zur Landwirtschaft, sage ich zum Schluss, aber dass zum Beispiel für ein Kilo Weißbrot, bis das hergestellt ist, brauchen wir etwa 1.600 Liter Wasser. Das sind etwa 13 Badewannen, je nach Größe Ihrer Badewanne. Und sich dessen bewusst zu sein, was auch Lebensmittelverschwendung heißt. 45 Kilogramm werden jährlich pro Kopf in privaten Haushalten verschwendet. Das heißt für mich politisch auch, dass wir richtig liegen mit jetzt unserer Initiative, die ich Februar, März vorlegen werde zum Thema Lebensmittelverschwendung. Da haben wir eine Reduktionsstrategie auch vorgelegt oder eine Minimierungsstrategie. Und lassen Sie mich schließen mit folgendem Punkt. Welche Erwartungen haben die Verbraucherinnen und Verbraucher an unsere Landwirtschaft, die ja unsere Mittel zum Leben produziert? Was ist den Menschen wichtig? Es ist deutlich geworden, es ist den Leuten, den Bürgern nicht nur wichtig, wie sie essen und was sie essen, sondern wie das Ganze entstanden und produziert worden ist. Die artgerechte Tierhaltung habe ich erwähnt, Ressourcenschonung habe ich erwähnt. Überraschend für mich war, dass die Verringerung der Emissionen bei der Produktion von Lebensmitteln den unter 30-Jährigen deutlich seltener wichtig ist als den älteren Befragten. Förderung der Landwirtschaft, das können sich viele vorstellen, im städtischen Ballungsraum, platzsparender Anbau von Pflanzen, mehrstöckige Gebäude. 44% sind auch für eine Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft aufgrund eben der wachsenden Bevölkerung. Das sind Punkte, die ich jetzt zusammenfassen wollte und will damit schließen mit der Vorstellung. Es sind sicherlich schlagartige Punkte, die ich rausgeholt habe, aber es bleibt festzuhalten, unsere Bürger machen sich viele Gedanken über ihr täglich Brot. Im übertragenen Sinne täglich Brot, es ist ja die Vielfalt, die gegessen wird. Sie wollen wissen, wo es herkommt, wie es produziert worden ist. Der Geschmack ist am wichtigsten. Man hat ein hohes Interesse an einer gesunden Ernährung und an Angaben, die vertrauens- und glaubwürdig sind. Aber auch die Frage danach, wie produziert wird vor Ort. Also dass Landwirtschaft auch Erwartungen ausgesetzt ist, auch das können wir ablesen. Aber ich denke, das ein oder andere kann Herr Professor Güllner ergänzen, auch was die Umfrage anbelangt.
Dann machen wir das, Herr Güllner, bitte. Und dann gibt es die Gelegenheit zu fragen. Bitte, Herr Güllner. Danke, Frau Ministerin.
Vielen Dank. Das Erste, was ich kurz sagen wollte, ist, wie wir befragt haben. Wir haben wie immer 1.000 Menschen gefragt. Es ist ja die vierte Untersuchung, die wir durchgeführt haben. Und wir können davon ausgehen, dass diese 1.000 ein wirklicher Querschnitt der Bevölkerung sind. Wir haben das mit computergestützten Telefoninterviews gemacht. Sie wissen, dass es gerade in der Branche schwarze Schafe gibt, die versuchen, die Telefonumfrage zu denunzieren und sagen, nur ein Prozent würden noch mitmachen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es machen noch genügend mit, zumal wir ja auch nicht nur Festnetznummern anrufen, sondern auch Mobilnummern, also auch die bekommen, die nicht über Festnetz mehr telefonieren. Und es hat ja einen guten Grund, warum wir hier auch vorgeschlagen haben, die Telefonumfrage zu machen. Wir können alles andere, wir können klassische Interviews, also Face-to-Face, wo wir Interviews von Haus zu Haus schicken. Wir können Online-Umfragen machen, wir können alles, was auch die schwarzen Schafe anbieten, selbstverständlich auch. Aber wir beraten unsere Kunden gleich schon zu Beginn, welche Methode setzen wir ein. Und im Bereich, wenn es um harte Fakten geht, dann raten wir immer noch, das per Telefon zu machen. Wir haben viele Fragen, hat die Frau Ministerin schon darauf hingewiesen, gleichgestellt, um hier im Zeitverlauf Änderungen zu sehen oder auch um festzustellen, dass es keine Änderungen gibt. Und wir haben ein paar Fragen neu gestellt. Die Ministerin hat ja schon die wesentlichen Ergebnisse dargestellt, sodass ich mich auf ganz wenige Anmerkungen noch vielleicht beschränken darf, was die Faktenlage anbelangt. Bei der Frage, was beim Essen wichtig ist, ist es klar, das ist seit bei allen bisherigen Untersuchungen so gewesen, dass der Geschmack und der Gesundheitsaspekt wichtig sind. Aber das einfache und schnelle Zubereiten, die Ministerin hat darauf hingewiesen, ist interessant, dass hier das vor allen Dingen für Frauen wichtig ist, die ja nun immer noch die größte Last im Haushalt tragen. Das hat sich ja nun ein wenig geändert. Und die allein leben, da ist dieser Aspekt wichtig. Ein Aspekt, der bisher am Rande ist, wo man natürlich sich fragen kann, spielt eigentlich der Preis noch eine Rolle? Und hier ist es so, dass der Preis, wenn man fragt, was ist wichtig, nicht so häufig genannt wird, weil das andere im Bewusstsein natürlich häufig stärker verankert ist, gerade was auch den Gesundheitsaspekt anbelangt. Es geht der Anteil sogar zurück, es sagen nur 32%, dass beim Essen wichtig ist, dass es das Produkt preiswert ist. Aber man muss sehen, dass die unteren Einkommensschichten, Bildungsschichten das deutlich häufiger nennen, fast 50%. Und das darf man nicht außer Acht lassen, damit hier nicht, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit reden, dann darf man auch, muss man auch hier darauf achten, dass man nicht hier Leute ausschließt von höherwertigen Produkten, weil sie sie nicht mehr bezahlen können. Die Frage des, welchem Lebensmittel man zu sich nimmt, das wurde auch schon berichtet. Hier ist interessant, dass Obst und Gemüse, nicht nur Obst und Gemüse von den Ostdeutschen eher konsumiert werden, sondern auch Fleisch- und Wurstwaren. Auch hier ein deutlicher Unterschied, ein Gefälle zwischen Ost und West. Und dass auch die Männer noch mehr Fleischgelüste haben im puncto Ernährung und deutlich häufiger Fleisch und Wurst konsumieren als Frauen. Und auch bei den Jüngeren ist die Neigung nach Fleisch und Wurstwaren nicht geringer als bei den Eltern, sondern sogar etwas höher. Der schon erwähnte Wunsch oder die Zustimmung zu dem, dass in Fertigprodukten weniger Zucker sein soll, wird im Übrigen von allen Schichten getragen. Aber es ist, wie gesagt, ein Wunsch und es ist in der Tat so, dass man darauf achten muss, ob im Verhalten, wenn alles nun nicht mehr ordentlich süß schmeckt, ob man dann dennoch damit noch einverstanden wäre. Die Zahl derer, die kocht täglich oder mindestens zwei- oder dreimal pro Woche, ist über die Jahre gleich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Interessant ist, dass, wo ich schon darauf hingewiesen habe, dass Frauen immer noch häufiger kochen, etwa täglich sagen 28% der Männer, aber 51% der Frauen und gar nicht kochen 16% der Männer, aber nur 5% der Frauen. Mehr kochen auch die Alten, die mehr Zeit haben und auch diejenigen, die mit einem Partner zusammenleben oder die Kinder im Haushalt haben. Ganz wichtig, das hatten wir bei den vorherigen Untersuchungen ja auch schon festgestellt, ist, dass die Bürger erwarten, dass schon in der Schule ihre Kinder mit dem Thema Ernährung in Verbindung gebracht werden. Hier ist der Anteil angestiegen von knapp 90% 2016 auf jetzt 95%. Und das zeigt, dass hier wirklich ein Defizit gesehen wird in den Schulen und dass hier die Bemühungen, Ernährung auch schon in der Schule zu etablieren, ganz wichtig sind. Ein Punkt, der mir aufgefallen war, dass bei der Frage, ob die Lebensmittel in Deutschland sicher sind, der Anteil in den letzten vier Jahren zurückgegangen ist von 77 auf 72%. Nicht dramatisch, aber doch spürbar, weil viele anderen Ergebnisse gleich geblieben sind oder sogar noch einen höheren Wert haben. Hier ist der Anteil in diesem Jahr deutlich zurückgegangen und auch der Anteil derer, die sagen, es trifft nicht zu, dass die Lebensmittel sicher sind, ist auch um 5 Punkte angestiegen. Und hier ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass wir haben ja gerade das große Institutionenranking-Ergebnis schon veröffentlicht, wo wir sehen, dass flächendeckend im letzten Jahr aufgrund der vielen Turbulenzen in der Politik, aber auch in der Welt insgesamt und anderen Bereichen, das Vertrauen zurückgegangen ist. Das sieht man auch hier. Und hier kann man auch der Lebensmittelindustrie nur sagen, hier ist es wichtig, Glaubwürdigkeit zu erreichen. Wir haben das mal untersucht gehabt, wenn die Lebensmittelindustrie sagt, wir sind für nachhaltige Produkte und Produktion, dann sagen die Leute, ja, selbstverständlich sind wir für. Aber dann haben wir gesagt, glaubt er denen das auch? Und sagt, nee, das ist Marketing und Werbegag. Ich glaube, das muss man hier auch beachten. Das drückt sich dann auch hier in diesem Rückgang derer aus, die Lebensmittel für sicher halten. Siegel, schon darauf hingewiesen, sind sehr wichtig, wobei hier bei allen, ob das das Bio-Siegel ist, fairer Handel-Siegel oder Tierwohl-Label, die Frauen das für wichtiger halten als die Männer, weil sie eben mit dem Produkt und dem Einkauf stärker noch beschäftigt sind. Was mir auch noch wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass bei den Informationen, bei aller Bedeutung der neuen Medien, die personale Kommunikation nicht außer Acht gelassen werden kann. Das empfehle ich auch immer der Politik generell. Das wird ja immer ausgeklammert, auch bei Mediennutzungsuntersuchungen, dass die personale Kommunikation noch da ist. Aber das ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit dem Thema Ernährung in die Gespräche, die zwischen mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen geführt werden, hineinkommt, dann hat man eigentlich gewonnen. Das gilt also generell, aber auch für das Thema Ernährung. Das sollte man sehen. Die letzte Anmerkung von mir bezieht sich auf die Erwartungen auch an die Landwirtschaft, wo eben artgerechte Haltung, schonender Umgang mit Ressourcen, umweltschonende Produktion sehr wichtig sind. Aber hier müssen wir eins bedenken, was wir seit vielen, vielen Jahren beobachten, dass eine Kluft vorhanden ist zwischen dem, alte Marx würde sagen, Bewusstseinsüberbau, was Ökologie anbelangt, sondern immer ist alles wichtig, Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und aber zwischen dem Verhaltensunterbau, also wenn es um das Verhalten geht, das kann man an den Ladenkassen absehen, dann setzt sich dieses hohe Bewusstsein nicht in entsprechendem Verhalten um. Und ich denke, daran muss man arbeiten, damit auch die Verhaltensebene erreicht wird und nicht nur das Bewusstsein, was sich hier in den Zahlen niederschlägt. Das ist ausgeprägt, davon kann man ausgehen, aber da kann man auch drauf aufbauen. Aber wichtig ist, noch den Schritt weiterzugehen und auch das Verhalten entsprechend zu ändern. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Damit kommen wir zur Ebene der Fragen. Und eine ganze Reihe habe ich jetzt schon notiert. Herr Jung, Herr Zweigler sind die Ersten und dann kommen alle anderen dran.
Zwei Fragen, einmal zum Zucker, einmal zum Fleischkonsum. Zum einen Ihre Zahlen zum Zucker. In Ihrer Presseerklärung steht, 71% ist es wichtig, dass Fertigprodukte weniger Zucker enthalten. Und in Ihrer kleinen Mappe steht, dass 84% dafür sind. Da würde ich gerne wissen, welche Zahl denn jetzt stimmt. Und Frau Köckner, ob die Zahlen eigentlich, ob Sie das als Ohrfeige bewerten, weil Sie ja diese Einschätzung anscheinend politisch nicht teilen. Sie sind ja dagegen, irgendwas zu machen.
Gegen was bin ich?
Dass die Produkte weniger Zucker enthalten. Sie setzen ja auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen. Ich würde gerne wissen, was Sie denn vom Vorschlag, von der Maßnahme in Großbritannien halten. Da gibt es ja jetzt eine Limo-Steuer und die hat dazu geführt, dass die Produkte, also die Hersteller haben jetzt weniger Zucker in die Cola, in die Fanta gepackt und die Cola und die Fanta, die wird jetzt nicht weniger gekauft in Großbritannien, was ja ihre Sorge war. Und die hat jetzt die Hälfte des Zuckers wie die Cola und Fanta in Deutschland. Mich würde interessieren, ob Sie sich vielleicht doch für eine Limo-Steuer erwärmen könnten.
Waren einige Unterstellungen drin, die ich persönlich nehme, weil es sonst ein bisschen schade um meine Lebenszeit gewesen wäre, dass ich vorhabe, nichts zu machen in dieser Frage. Wir haben eine Innovations- und Reduktionsstrategie vorgelegt, die mehr ist als das, was Großbritannien vorgeschlagen hat oder gemacht hat. Also ich hatte nie die Sorge, ob weniger Cola oder Limo gekauft wird. Ich bin da nicht beteiligt dran. Also insofern ist es jetzt eine Unterstellung. Also ich glaube, dass wir die Tendenzen weglassen sollten, wie man einen Politiker gerne hätte, in welcher Richtung. Also bleiben wir bei den Fakten. Die Innovations- und Reduktionsstrategie, die wir vorgelegt haben, ist umfassender. Warum ist sie umfassender? Weil wir sagen, wir betrachten nicht nur Zucker, wir betrachten auch Salz und betrachten auch das Thema Fett. Uns geht es um die Reduktion der Gesamtkalorienzahl. Wir haben gesehen, auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Dänemark gab es mal eine Fettsteuer, die wieder abgeschafft worden ist. Wir sehen, dass zum Beispiel es Joghurtangebote gibt, sehr wenig Fett, damit wird geworben, aber es wird dafür als Geschmacksträger sehr, sehr viel Zucker reingegeben. Oder wir sehen, Zucker wird reduziert, aber dadurch durch künstliche Ersatzstoffe dann abgefedert. Und es geht nicht, Getränke ist das Unproblematischste. Spannend wird es bei Fertigprodukten, bei den zusammengesetzten Nahrungsmitteln oder vorgefertigten Nahrungsmitteln. Und da geht es darum, wie schaffen wir es, auch auf dieser Grundlage her, dass 99% der Befragten es ihnen wichtig ist, dass es schmecken muss. Wie schaffen wir es in einem Zeitkorridor, wo der Geschmack des Bürgers auch mitgeht, die Nahrungsmittel, die Fertignahrungsmittel so zu gestalten, dass sie schmecken und gesund sind. Und insofern haben wir Zielvereinbarungen getroffen, die die Industrie mit unterschrieben hat, die wir übrigens überprüfen werden. Wir haben einzelne Pakete, je nach Branche, je nach Produktspezifikation. Und wo ich gesetzgeberisch klar aktiv werden werde mit einer klaren Vorgabe, ist bei den sogenannten Babytees zum Beispiel, weil viele gar nicht wussten, dass Babytees Zucker zugesetzt wird. Und 3 Monate alte Babys brauchen keinen zugesetzten Zucker. Und wir wissen auch, was das bedeutet. Insofern werden wir da in der Überarbeitung der Diätverordnung tätig werden. Das heißt ganz konkret, unser Ansatz der Innovations- und Reduktionsstrategie ist ein viel breiterer Ansatz. Wir werden im Herbst in diesem Jahr eine erste Überprüfung haben der Reduktionsschritte. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben, wo zum Beispiel eine solche Selbstverpflichtung erfolgreicher war als das, was sich ein Gesetzgeber jetzt gerade überlegt, bei der Reduktion der Transfettsäuren zum Beispiel. Wir haben hier in Deutschland eine Vereinbarung mit der Industrie zur Reduktion eben auch im Wettbewerb und in der Innovation der Transfettsäuren gemacht, dass wir Riesenfortschritte gemacht haben. Die EU möchte Transfettsäuren richtigerweise in Nahrungsmitteln reduzieren. Und das, was der EU vorschwebt, sind Zahlen, die wir in Deutschland schon erreicht haben. Zweiter, letzter Punkt dazu noch, das hatte ich eben erwähnt, wenn der Geschmack eine so wichtige Rolle spielt. Also es gibt zum Beispiel in skandinavischen Ländern wurde Salz reduziert über einen recht langen Zeitraum, damit quasi auch das Geschmacksempfinden der Bevölkerung mitgeht und nicht einfach zu Hause danach gesalzen wird etc. Und wenn der Geschmack so wichtig ist für 99%, dann ist es auch wichtig, dass wir Folgendes hinbekommen. Und wenn auch 7% nur etwas davon halten, wenn Zucker reduziert wird, dass es durch künstlichen Zucker ersetzt wird, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Zum Beispiel mit 1,6 Millionen Euro fördere ich jetzt ein Forschungsprojekt, das sehr, sehr gut aussieht, das aus der Zuckerrübe, kristallinen Zucker, Zucker ist ja auch wichtig für die Konsistenz eines Produktes. Also Zucker ist nicht nur zum Süßen da, sondern auch für die Konsistenz, das, was ich alles gelernt habe, dass eben kalorienarmer Zucker aus der Zuckerrübe extrahiert werden kann. Also das sind Punkte, insofern würde ich sagen, ich will nichts machen, muss ich Ihnen sagen, hätte ich die Zeit anders verbringen können, wenn das so der Fall gewesen wäre. Jetzt zu den Angaben kann ich Ihnen jetzt nicht direkt sagen. Sie geben gerne meiner Pressestelle Ihre Kontakte an. Sie kriegen sofort dann einen Hinweis. Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm gerade.
Gibt es noch eine Nachfrage?
Was muss denn passieren, damit Sie gesetzliche Vorschriften für Unternehmen in Betracht ziehen? Und zum Fleischkonsum, die hatten Sie ja vorgetragen, die Bevölkerung hat über richtige Lösungen angesichts der wachsenden Weltbevölkerung gesprochen. Und 74% sagen ja, dass der Fleischkonsum reduziert werden soll. Finden Sie das denn auch? Und was wollen Sie als Ernährungsministerin in Deutschland tun, damit sich der Fleischkonsum deutlich reduziert?
Also erstmal bin ich keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzes willen. Insofern müssen wir erstmal definieren, was wollen wir denn erreichen? Also ein Gesetz zu machen, wenn Sie glücklich sind, dass wir nur ein Gesetz machen, wäre mir persönlich zu wenig. Das Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger, die bei ernährungsbedingten Krankheiten, die eben nicht, also die nur ernährungsbedingte Krankheiten, die wir hier feststellen, Kinder mit Altersdiabetes, wir sehen Übergewicht nimmt zu, ernährungsbedingtes Übergewicht. Und Ziel muss sein, eben nicht einfach ein Gesetz zu machen, damit ich ein Gesetz gemacht habe, sondern mein Ziel ist, dass das Nahrungsmittelangebot zum Alltag passt, dass wir nicht an einem runden Tisch irgendwas entscheiden. Ich könnte Ihnen gerne ein Gesetz machen, 50% Zuckerreduktion, Sie würden mich feiern, aber es wird keinen interessieren draußen, weil der Bürger nicht danach greifen würde, wenn wir 50% Zucker schlichtweg reduzieren würden per Gesetz, sondern unser Ansinnen ist, dass Ernährungsbildung, Ernährungswissen in der Kita, in der Schule zunimmt, dass in den Kitas, in den Kantinen, in auch den Außerhausverpflegungen die DGE-Standards stärker Einzug halten. Da haben wir entsprechendes Geld auch im Haushalt vorgesehen. Wir haben bei der Seniorenernährung jetzt einen Schwerpunkt, um eine ausgewogene Ernährung auch anzubieten, wenn es um zum Beispiel gebrachtes, also Lieferessen geht. Es gibt einen weiteren Schritt, wo ich klar sage, was mein Ziel ist, dass die gesunde Wahl zur einfachen Wahl wird. Wir werden den Bürgern nicht vorschreiben können, was sie zu essen und zu trinken haben. Das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft. Aber Ernährungsbildung, die Angaben müssen stimmen, was draufsteht, sie müssen verständlich sein. Und am Ende müssen wir aber auch sagen, der Verbraucher entscheidet am Ende selbst, was er isst und trinkt. Und Ihre Frage nach dem Fleischkonsum. Wie Herr Professor Güllner sagte, hier geht es um Erwartungen und nicht um das Verhalten als solches. Also wir haben nachgefragt, wie häufig wird Fleisch konsumiert, täglich bei etwa 28%, Obst und Gemüse mehr. Und insofern glaube ich, ist kein Gesetz notwendig, um den Bürgern vorzuschreiben, was in ihrem täglichen Essenspaket drin sein sollte. Aber was dazugehört, sind Informationen, um deutlich zu machen, dass das Thema Nahrungsmittelverschwendung, wenn wir 55 Kilogramm pro Person pro Jahr im privaten Haushalt wegwerfen, da stecken viele Ressourcen drin. Nahrungsmittel, mit denen wir noch was anfangen könnten. Und deshalb spielt es eine große Rolle, hier aktiv zu werden. Da werde ich Sie gerne informieren über unsere Strategie. Dahingehend will Sie nur darauf hinweisen, auch auf das Thema, die erfolgreichste App der Bundesregierung ist die beste Reste-App, die ist am meisten runtergeladen worden. Da verweise ich darauf hin. Und am Ende gehört es dazu, dass wir nachhaltig produzieren. Und da ist nicht nur die Landwirtschaft als solche gefragt, wir sind da alle in einem Boot. Und das sage ich auch beim Thema, wenn man Fleisch kauft, dass man zum Beispiel hochwertiges Fleisch auch kauft. Aber es muss auch bezahlbar sein, dass wir nicht nur für eine gewisse Klientel Politik machen, sondern auch die mit schmalem Geldbeutel.
Herr Zweigler, dann die Kollegen in der Mitte hier.
Bitte. Ja, hier auf der linken Seite. Zwei Fragen, wenn Sie gestatten, Frau Klöckner, Herr Professor Güllner. Wie viele Menschen sind denn bereit, mehr Geld auszugeben, wenn die Nahrungsmittel wirklich besser sind, nachhaltig produziert, artgerecht gehalten und? Haben Sie das erfragt? Und die zweite Frage an Sie, Frau Ministerin. Warum kommen Sie jetzt eigentlich mit so einem staatlichen Tierwohl? Es gibt ja jede Menge Biosiegel, QS-System und, Initiative Tierwohl. Setzen Sie dem Dschungel jetzt noch einen weiteren Baum mit rein?
Die erste Frage ist, sagen uns immer, egal wie wir fragen, wenn es um umweltfreundliche Produkte geht. Ich bin bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen. Das haben wir früher schon immer, ob das Produkte mit dem Siegel Blauer Engel, ob das der Cut war, ob das Ökostrom ist, ob das Fleisch aus tiergerechter Haltung geht. Das schwankt immer um 50-60%. Die sagen, jawohl, ich zahle mehr. Nur wir wissen, dass das gesagt wird, aber nicht getan wird. Da müssen wir immer drauf hinweisen, dass wir hier diese Kluft haben, die ich vorhin angedeutet habe, zwischen dem Bewusstsein und dem tatsächlichen Verhalten.
Ich möchte gerne auf Ihre Frage nach dem staatlichen, also quasi einem offiziellen Tierwohlkennzeichen antworten. Die Quantität von Siegeln und Kennzeichen sagt nichts über die Qualität aus und die Verlässlichkeit solcher Siegel. Wir wissen auch, dass es einen Teil Marketing-Aspekte gibt. Und wenn jeder sein eigenes Siegel hat, will er sich von der Konkurrenz abheben. Das hilft dem Verbraucher im Dschungel nichts. Und ich glaube, über 80% sagen, dass sie sich ein staatliches, ein öffentliches und vor allen Dingen ein verlässliches Kennzeichen wünschen. Nicht, dass die Haltung wiedergibt, sondern das wiedergibt, wo in einem Produkt mehr Tierwohl drinsteckt, Tierwohl, das über dem gesetzlichen Mindeststandard liegt. Und insofern sehe ich das staatliche Tierwohlkennzeichen als ein ordnendes und orientierendes Element. Jetzt sagt der eine oder andere, das kann man doch dann einfach mal machen. Wir sind in einer sehr intensiven Diskussion. Das ist was anderes, als wenn Sie die Haltungskennzeichnung von Eiern haben. Ei ist Ei, ein Produkt, was anderes, als wenn Sie sich ein Schwein anschauen. Das beginnt mit der Ferkelhaltung, das geht über Transport, das geht über Zucht, das geht über Schlachtung. Das hat etwas damit zu tun, wie viel Platz ein Schwein hat. Das hat etwas damit zu tun, wie Außenklimareize sind, Auslauf und Einstreu. Also das ist sehr, sehr komplex. Und insofern ist das staatliche Tierwohlkennzeichen, ich habe einen Gesetzentwurf vorgelegt, jetzt geht es um die Kriterien für eine Verordnung. Das Ganze muss auch notifiziert werden. Wir sind in der Ressortabstimmung, was das Gesetz anbelangt. Spannend wird es bei den Kriterien und da gibt es wie immer unterschiedliche Interessen. Den einen geht es zu weit, den anderen ist es zu wenig. Für die einen ist es dann nicht mehr bezahlbar, für die anderen ist es das wert. Und deshalb sage ich mit den drei Stufen, die wir vorhaben, hier geht es nicht darum, so das, was zum Beispiel der Handel vorhat, ein Haltungskennzeichen zu geben, also das wiederzugeben, was ist, sondern wir möchten einen Anreiz bieten, dass man mit etwas wirbt, was mehr ist als der gesetzliche Standard. Wenn ich an der roten Ampel halte mit dem Auto, werde ich auch nicht belobigt dafür, dass ich den gesetzlichen Standard einhalte. Sondern wir wollen sichtbar machen in drei Stufen, wo mehr Tierwohl drinsteckt, aber dass es dann auch für den kleineren Geldbeutel zu kaufen ist und mit steigender Stufe, die aufeinander aufbaut. Natürlich wissen wir, dass mehr Tierwohl dann auch mehr kostet und es nicht zum Nulltarif gibt. Und das alleine oder kann nicht alleine dann der Tierhalter tragen, das ist auch klar.
Herr Güllner, Sie wollten noch ergänzen?
Nur ein Satz. Wir haben das ja auch bei den vorherigen Umfragen immer abgefragt, dass dieses staatliche Label für wichtig gehalten wird. Das sagen uns die Menschen jetzt seitdem wir das machen. Und das heißt, dass ja auch die nichtstaatlichen Label und die Vielfalt, die Sie angesprochen haben, auch die Glaubwürdigkeit einschränken. Nicht? Und man erwartet deshalb hier eine eindeutige vom Staat Angabe.
So, dann Sie, dann ist Herr Gavrilis dran, dann geht es bei Ihnen weiter. Dann sind alle da. Wir haben noch eine lange Liste, also muss man nur sehen. Ich bin deshalb möglicherweise
Markus Lang,
noch bitten, auf Nachfragen dann, wenn es irgendwie geht, zu verzichten.
Meine Frage wäre noch an Herrn Güllner, nochmal zu den 28%, die Fleisch und Wurst täglich konsumieren. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel dann diese 28% zu sich nehmen müssten täglich, wenn es tatsächlich 28% sind? Also gibt es da irgendwie einen Gegencheck, ob das überhaupt sein kann? Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Welche Fragen haben Sie denn gestellt? Also zum Beispiel zu der Einstellung, das Essen muss gesund sein. Wie heißt die Frage ganz konkret? Weil mir liegt das jetzt im Moment nicht vor.
Da würde ich Sie bitten, dass Sie gleich nochmal bei uns anrufen, weil ich jetzt auch den Fragebogen nicht hier habe, damit ich nichts Falsches Ihnen sage. Da würden wir Ihnen gerne nachher die genaue Frageformulierung zur Verfügung stellen können.
Also der Hintergrund der Frage ist, dass die Deutsche Diabetesgesellschaft Jahr für Jahr immer kritisiert, dass die Daten auf der Grundlage von Suggestivfragen entstanden sind. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann und es tatsächlich zu einer Verzerrung kommt, dann hätten diese Antworten, glaube ich, sehr bedingten Wert. Hat sich da was verändert an der Fragestellung?
Nein, das haben wir ja häufig, wenn irgendeinem Ergebnisse nicht passen, dann kritisiert er die Methode und unterstellt, das seien Suggestivfragen. Wir können davon ausgehen, dass das keine Suggestivfragen sind, aber ich habe ja darauf hingewiesen, dass manche Antworten schon eigentlich beeinflusst wird dadurch, dass man das für wünschenswert hält und für wichtig hält und auch dem Zeitgeist entsprechend hält. Also die Fragen sind keine Suggestivfragen, aber wie gesagt, wir stellen sie Ihnen gerne zur Verfügung, damit Sie sich selbst überzeugen können.
Trotzdem noch die Nachfrage, ist das dann nicht sozial erwartetes Antworten, was Sie da produzieren?
Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht...
Ob es sozial erwartetes Antworten ist?
Wir haben immer das Problem bei manchen Fragen, dass die soziale Erwünschtheit sich niederschlägt. Das wissen wir ja. Das ist aber auch unsere Aufgabe, dann den Auftraggeber darauf hinzuweisen. Und wir haben es ja gerade diskutiert, nochmal betont, die Kluft zwischen Bewusstsein und Verhalten. Das ist ja genauso ein Punkt, dass immer Leute sagen, es ist alles wichtig, was mit Ökologie zu tun hat, aber im Verhalten schlägt sich das nicht entsprechend nieder. Und das ist auch unsere Aufgabe als Forscher, das immer mit zu sagen. Das ist die Zahl, die wir ermittelt haben, auch mit ordentlichen Fragen. Aber dahinter steckt eben diese können wir ruhig soziale Erwünschtheit nennen.
Herr Gavrilis.
Zwei Fragen. Wurde gefragt, die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel, genau dahinter versteckt, ob denn zum Beispiel die Kennzeichnung farblich markiert werden sollte, Stichwort Nutri-Score, Frankreich oder eben die Lebensmittelampel. Und die zweite Frage an Frau Klöckner. Sie haben ja vor Weihnachten Ihre Strategie vorgestellt, weniger Zucker, weniger Fette, weniger Salz. Da setzen Sie auf freiwillige Selbstverpflichtungen, haben gesagt, da würden Sie noch Hersteller dafür gewinnen. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viele sind noch dazugekommen, die sich dieser Verpflichtung angeschlossen haben?
zu Ihrer Frage und dann können Sie ja das andere noch gerne ergänzen. Mit unserer Strategie, ich glaube, da haben Sie mich jetzt nicht vollständig wiedergegeben, einfach zum Prozess. Wir haben ja mehrere Monate zusammengesessen mit sogenannten, also ich nenne das mal die Stakeholder, Verbraucherschützer, Kinderärzte, Adipositas-Vereinigungen, Selbsthilfevereinigungen, mit der Wissenschaft, unser Max-Rubner-Institut dabei, aber auch mit der Wirtschaft, die dabei saß. So weit war sie noch nie, das will ich auch deutlich sagen. Ich meine, ich sehe mein Ziel in der Politik nicht darin, mich als Frontstellung zur Wirtschaft zu sehen, denn Politik, weder Politik noch NGOs sind Produzenten von Nahrungsmitteln. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch nahe beim Alltag der Menschen sind. Wir als Politik und auch Sie als Journalisten, keiner von uns macht die Rezepte oder produziert es, es sei denn, er sattelt um. Gibt es auch in der Politik, auch im Journalismus sicherlich. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, auch realistisch zu sein. Ich muss Ihnen sagen, ich habe viel gelernt in diesem Prozess. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was wichtig ist für die Brotproduktion. Man kann zwar vorab sagen, wir sagen 30% weniger, dann muss man sich noch kein einziges Mal treffen, sondern man haut mal eine Meldung raus. Oder es hat eine wissenschaftliche Basis. Sie brauchen zum Beispiel Salz, wenn es um die Salzreduktion geht, Salz auch zur Haltbarmachung, aber auch zur Struktur zum Beispiel eines Gebäckes. So, und auch die Frage zum Beispiel der Fettaufnahme. Und da spielt die Innovationsstrategie deshalb eine große Rolle, weil wir jetzt mit dem Max-Rubner-Institut eine Begleitung haben, zum Beispiel des Bäckerhandwerkes, dass man durch eine bestimmte Mehlart, die mehr Wasser aufnimmt, ist jetzt sehr spezifisch, verhindert, dass zum Beispiel ein Pfannkuchen, wir nennen es Berliner bei uns, so ein Kreppel, weniger Fett aufsaugt und nimmt. Das mag jetzt, eignet sich nicht für eine Headline, das weiß ich, aber so spezifisch und so differenziert sind wir vorgegangen, weil es mir ernst ist mit dieser Strategie, dass hinten etwas rauskommt, was mit unserem Alltag etwas zu tun hat. Das heißt, dass wir die Branchen am Tisch haben und auch hatten, die, wenn wir jetzt schauen, der BVL, der eine große Branche vertritt, also eine breite Bandbreite, und wir haben jetzt einzelne produktspezifische Angaben und Pakete, die wir jetzt überprüfen von Branchen. So, und die werden jetzt nach und nach, überprüfen wir die, begleiten die jetzt. Also das heißt nicht, dass jetzt neue Produkte plötzlich dazugekommen sind, sondern die Bereitschaft ist von den Branchen da, die wir vorher definiert haben. Und das heißt, wir werden ein Begleitgremium installieren. Das möchte ich auch noch kurz mitgeben, auch damit man sieht, wie doch durchdacht das Ganze auch ist. Bei diesem Begleitgremium sind Verbraucherschützer, Ernährungswissenschaftler, klar Ökotrophologen etc. dabei, die genau diese Reduktionen begleiten und überprüfen. Und das Ganze dann werden wir dann auch vorstellen.
Dann geht es hier weiter. Dann gehen wir nach hinten zu Ihnen. Und ich habe jetzt noch 5 Fragen notiert. Also
eine
werden wir
Frage
da
noch nicht, wurde nicht
gut. Ja, Frage kann ich ganz schnell machen. Die Frage nach der Ampel ist hier nicht gestellt worden. Wir haben ja immer Begrenztheiten. Ich kann mir viele Fragen vorstellen, die ich fragen würde, aber das hängt mit den finanziellen Ressourcen, aber auch mit der Belastbarkeit des Befragten zusammen. Also wir haben sie nicht gestellt hier.
Gut, also nochmal, wir haben 5 Fragen noch auf der Liste mit Blick auf die Zeit, weil wir danach dann auch die Regierungspressekonferenz dann noch haben. Schließe ich jetzt damit auch die Frageliste, das mal als Ankündigung. Bitte, und dann gehen wir nach hinten.
Daniel Ponson vom ZDF. Sie haben schon über die Art der Landwirtschaft gesprochen und deren Bedeutung. Ein zentrales Steuerungsinstrument sind ja da die EU-Direktsubventionen, die nach Fläche berechnet werden. Kritik hieran ist ja vielfach, dass dadurch die Zahl der Großbetriebe massiv gestiegen sei. Müssten Fördergelder stärker die kleinen Höfe berücksichtigen? Und zweite Frage, müsste sie stärker an Umweltschutzbemühungen gekoppelt sein?
Das ist jetzt eine steile Herleitung zum Ernährungsbericht jetzt. Wir können auch gerne uns über die EU-Agrarpolitik unterhalten. Im Übrigen, die These wird ja auch von kleinen Betrieben und kleinen Verbänden überhaupt nicht gestützt, dass die EU-Direktzahlungen die großen Betriebe gefördert hätten, weil ganz viele der kleinen Betriebe dann überhaupt nicht mehr wirtschaften könnten, was das Thema Anteil der Direktzahlungen anbelangt, wenn Sie sich zum Beispiel Almwirtschaft etc. anschauen. Also insofern hat das jetzt, was Sie jetzt ansprechen, nichts mit dem Ernährungsbericht zu tun und auch nichts mit einer wissenschaftlichen Grundlage. Darauf kann ich deshalb so nicht antworten, aber unterhalte mich gerne auch an anderer Stelle mit Ihnen über die EU-Agrarpolitik.
Dann dort.
Bitte. Strauß, Saarbrücker Zeitung. Frau Ministerin, ich möchte gerne wissen, wie essen Sie denn? Verzichten Sie auf Fleisch? Essen Sie Fertigprodukte? Verringern Sie Zucker? Kochen Sie selber? Was ist Ihnen wichtig?
Ich wüsste jetzt, was das sozial Erwartete wäre, was ich sagen sollte. Und jetzt sage ich Ihnen, wie es ist. Sehr unregelmäßig. Das hängt mit meinem Job auch zusammen. Aber da ich selbst von einem Hof komme und ich auch in der Nähe eines Dorfes wohne, wo ich auch übrigens auch mein Fleisch beziehe und auch Obst und Gemüse auf dem Markt beziehe. Wenn ich da bin, tue ich das. Wenn ich hier in Berlin bin, sage ich Ihnen ganz offen, gucke ich, was ich gerade kriege, wenn ich irgendwo bin, wenn ich überhaupt Mittagspause habe. Ich bin kein Esser von Fleisch jeden Tag. Aber ich bin auch nicht dogmatisch in diesen Dingen. Und ansonsten, glaube ich, verändert sich schon das Ernährungsverhalten mit zunehmendem Wissen, was man hat. Und ich muss sagen, ich habe viel gelernt, seitdem ich mich noch intensiver mit dem Thema Ernährung beschäftige. Und es kommt immer auf das Maß an. Aber sagen wir so, Leute, die nicht gern essen und gern trinken, sind eh immer ein bisschen spaßfreier, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich glaube, es kommt auf eine Ausgewogenheit auch an, dass man in der Summe, glaube ich, nicht dauerhaft in die eine oder andere Richtung ins Extrem schlägt.
Dann Herr Scholker, dann kommen Sie auch dran. Bitte. Halt.
Ja, Frau Klöckner, Deutsche Welle. Wir haben ein internationales Publikum. Mich würde interessieren, welche Essgewohnheiten und welche Tendenzen in diesem Bereich Sie für problematisch halten. Also was essen die Deutschen zu viel oder zu wenig? Und welche Essgewohnheiten von anderen Nationen finden Sie gut, die die Deutschen übernehmen sollten?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten kann, ob ich mir das überhaupt anmaße, Essgewohnheiten zu kategorisieren. Das, was legal ist und was es hier gibt, ist ein Angebot, wo wir in einer freien Gesellschaft, wo der freie Mensch entscheiden kann, was er isst. Ich habe eher Anforderungen an die, die produzieren und die etwas anbieten, dass ihre Angaben richtig sind, die draufstehen. Und ansonsten sind wir gefordert mit Ernährungsbildung und Wissensvermittlung in dieser Sache. Und auch das Thema Regionalität ist für die Bürgerinnen und Bürger wichtig. Ich halte es für wichtig, dass man einen Bezug hat zu dem Essen, zu den Mitteln, zum Leben. Denn wir kennen von vielen den Preis, aber nicht den Wert. Und wenn ich nicht mehr weiß, wo meine Mittel zum Leben herkommen, dass sie auch Ressourcen in Anspruch nehmen, dann gehe ich auch anders mit Lebensmittelresten um. Und deshalb sage ich, das Wissen ist wichtig. Und wir sollten unbedingt angehen hier bei uns in Deutschland das Thema Lebensmittelverschwendung. In anderen Ländern, ich bin öfter in Afrika auch gewesen, haben wir andere Problematiken, das heißt Nachernteverluste, die es dort gibt. Das hat dann auch etwas mit Wissensvermittlung zu tun, auch mit Lagerungskapazitäten, aber alles andere wäre mir jetzt auch zu pauschal.
Dann gehen wir zu Ihnen und dann die Kolleginnen dort. Das sind jetzt die Letzten auf der Liste. Weil es jetzt doch ganz schnell geht, können wir mal schauen, ob, wenn es noch dringende Fragen gibt, ob wir die auch noch dann dran nehmen können. Bitte schön.
Manfred Ronsheimer für die Taz. An Herrn Güllner die Frage. Sie erwähnten, dass das Vertrauen in die Lebensmittelsicherheit abnimmt von 77% auf 72%, sagten Sie. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Wir hatten ja keinen größeren Lebensmittelskandal im letzten Jahr. Und an die Ministerin die Frage. Sie haben jetzt mehrfach das Stichwort Ernährungsbildung erwähnt. Ihr Vorgänger, der Herr Schmidt, ist vor einem Jahr beim letzten Bericht hier groß aufgetreten, gesagt, er will ein Schulfach Ernährung in Deutschland erreichen. Das haben Sie jetzt überhaupt nicht erwähnt. Ist dieses Ziel immer noch auf Ihrer Agenda und haben Sie Kontakt, Ihr Haus mit der KMK? Passiert da was im neuen Jahr?
Es gab vielleicht keine größeren Lebensmittelskandale, aber natürlich Diskussionen verschiedenster Art, denken Sie an Bayer und mit Glyphosat und Ähnliches. Es ist ja nicht so, dass nicht darüber diskutiert worden ist. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Das andere ist, dass das Vertrauen, bisher angedeutet, in viele Institutionen, nicht nur staatliche, im letzten Jahr flächendeckend gesunken ist. Und was die Lebensmittelindustrie anbelangt, auch das hatte ich angedeutet, das hatten wir schon mal in einem anderen Zusammenhang untersucht. Man glaubt es ihnen nicht, wenn sie sagen, wir sorgen für Nachhaltigkeit.
Ihre Frage nach dem Schulfach. Der Fächerkanon ist Ländersache. Das wird der Bund nicht bestimmen, zumindest nach dem jetzigen Föderalismus-Tatbestand. Und insofern glaube ich, ist nicht primär die Frage, ob ein Fach da ist und man dem Genüge getan hat, sondern ob in der Lernphase von Schülern und Kita-Kindern das Essen ein selbstverständlicher Bestandteil und Ernährungswissensvermittlung ein selbstverständlicher Bestandteil wird, aber auch das Essen selbst. Zu meiner Schulzeit, ich bin Jahrgang 72, also 1972, zu meiner Schulzeit, da waren wir zum Mittagessen daheim. Ich komme vom Weingut, da wurde halt immer gekocht. Da gab es keine Kantine. Heute sieht es komplett, nicht komplett, aber sieht es anders aus. Das ist Realität. Was heißt das? Dass wir deshalb dort, wo wir zusammenarbeiten können mit den Ländern, wenn es um die Beratung geht, was kommt denn auf den Tisch in der Schul- oder Kita-Kantine? Dass wir dort mit unserer Schulvernetzungs- und Kita-Vernetzungsstelle sehr erfolgreich sind und uns vorgenommen haben, noch mehr Kitas und Schulen zu erreichen. Wie Sie wissen, habe ich eine Studie auch vorgestellt, weil wir sehr häufig hören, das würde mehr kosten, wenn es gesünder ist, das Essen. Wir haben die Erhebung, die sehr interessant ist, vorgestellt, es würde 4 Cent mehr kosten, wenn also im Schnitt immer, wenn man nach den Standards der DGE ein Essen anbieten würde, ausgewogen etc. Und wenn wir jetzt schauen, was die Kosten wirklich in der Schulkantine ausmachen, dann können Sie die 4 Cent, schauen Sie mal, was Miete, was Energie, was Heizkosten, was Personalkosten etc. Also insofern, kurzum, das Wissen zu vermitteln hängt nicht nur an einem Fach, sondern ich glaube an dem Leben, was auch zum großen Teil in der Schule dann passiert.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann hatte sich die Kollegin noch gemeldet. Bitte. Ups, nee.
Ja, Theresa Dapp, dpa. Herr Güllner, wir haben ja über Fertiggerichte vorhin gesprochen und der Wunsch, dass Sie gesünder werden. Haben Sie Zahlen, ob die Leute öfter zu Fertiggerichten greifen und wie weit sind Sie da ins Detail gegangen, also Stichwort Tiefkühlpizza oder so? Und Frau Klöckner, Sie haben die Kantinen auch für Erwachsene erwähnt. Ihre Vernetzungsstelle, wollen Sie sich da künftig mehr auch an die beruflichen Kantinen wenden?
Wir haben, wie gesagt, aus Gründen der Ressourcenbegrenzung nicht detailliert weiter gefragt, welche Fertigprodukte man konsumiert.
Also welche Fertigprodukte man konsumiert, haben wir in der Tat nicht in Auftrag gegeben. Aber ich finde interessant, weil es ja mein erster Ernährungsbericht jetzt als Bundesernährungsministerin, finde interessant auch in den Gesprächen eben die Erwartungsebene dann zu vertiefen auf die Verhaltensebene, sich das anzuschauen und vor allen Dingen, was beschäftigt die Leute. Und wir sind ja gefragt worden, warum wir bei der Reduktions- und Innovationsstrategie auf Fertiggerichte abzielen. Das gibt auch den Trend wieder, dass der Griff, dass es schnell gehen soll, einfach sein soll und der Griff nach Fertiggerichten. Also insofern im Laufe der Jahre ändert sich so etwas sicherlich, aber auch ist davon auszugehen, dass wir beim nächsten Ernährungsbericht auch nochmal andere Aspekte aufgreifen würden. Und dann ist Ihre Frage eben gewesen noch.
Kantinen,
genau. Also wir haben dieses Jahr auch zum Schwerpunkt noch gemacht das Thema Seniorenernährung. Die Seniorenernährung außer Haus nimmt zu. Also entweder Fertiggerichte, Sie kennen das Essen auf Rädern, oder eben in Gemeinschaftseinrichtungen, so nenne ich es. Wenn wir in Seniorenheimen, in Altenheimen sind, in Pflegeeinrichtungen sind. Und auch dort sehen wir, dass auch erstmal das Essen häufig besser ist als der Ruf. Wenn alte Menschen alleine leben, sehen wir dort auch sehr bedrückende das Ernährungsverhalten, also viel Konserven, Konsum etc. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ein Auge auch für die Alten haben, gerade auch für die Alten haben, weil sie andere Bedürfnisse haben. Und wir sind natürlich nicht nur ansprechbar, sondern gehen auch zu auf die unterschiedlichen Kantinen. Wir können es nur nicht den Leuten vorschreiben, sondern wir machen dieses Angebot. Und wir sehen, durch dieses Angebot gibt es auch immer stärkere Nachfragen.
Gut, damit sind wir am Ende unserer Fragen und auch dieser Pressekonferenz. Frau Ministerin, Herr Klöck, Herr Böhner, vielen Dank.
Danke Ihnen. Guten Appetit zum Mittagessen.